ARD.
Hier ist die Mystery Box unter den Fußball-Podcasts.
Woher wusste ich, dass du dieses Wortspiel zum Einstieg
machst? Na, weil wir eben schon drüber gesprochen haben, war doch klar. Ist ja auch das große Thema. Also man weiß nicht, was drin ist bei uns, denn Kollege Jens Wahlbrot ist ja immer für eine Überraschung gut.
Das stimmt. Oft ist aber auch nicht viel drin.
Aber es ist zumindest nichts Illegales drin.
Ja, davon gehe ich jetzt auch erstmal aus.
Können wir gleich auch noch drüber sprechen. Das ist Jens Wahlbrot, ich bin Tobi Schäfer und das hier ist das Sportschau-Bundesliga-Update. Und damit auch an euch herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid bei der ersten Folge Bundesliga-Update nach der Länderspielpause, die sich irgendwie sehr lang angefühlt hat, finde ich, in der ja auch sehr viel passiert ist, aus der wir froh rausgegangen sind, mit Vorfreude jetzt auf die Fußball-Weltmeisterschaft. Aber jetzt ist erstmal wieder Bundesliga-Jahresendsport. Jetzt geht's bis zum Jahresende nonstop durch. Da wird auch noch einiges passieren. Jens, und in unserer Mystery-Box ist ja doch was drin. Und zwar ein Barometer. Weißt du, was ein Barometer ist?
Ja, also du hast die Mystery Box schon mal aufgemacht. Oder ist das auch am Flughafen aufgefallen, dass da was drin ist?
Nein, ich habe das Barometer ehrlicherweise reingelegt, okay. Weil wir wollen heute mal den Druck messen bei den neuen Bundesligaspielen am Wochenende. Das Sportschau-Bundesliga-Update guckt ja am Donnerstag immer auf das anstehende Liga-Wochenende. Und wir verteilen die 100% Druck bei jedem Spiel auf die beiden Mannschaften, die bei dem Spiel beteiligt sind. Und können so mal messen, wer wie gerade aktuell eben unter Druck ist. Also Druck haben sie immer alle, aber die einen eben mehr, die anderen weniger.
Ja, wie bei uns beiden.
Verspürst du Druck?
Immer. Wenn ich mit dir in einem Raum bin, Tobi, verspüre ich immer Druck. 100% liefern muss man dann.
Das ist ja super. Wenn du 100% machst, dann muss ich ja 0%. Dann kommen wir
ja
zusammen
deswegen, auf 100. Deswegen ja.
Wir fangen mal an mit dem ersten Spiel. Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart. Das ist auch sowas wie ein Druckspiel für den BVB. Denn zuletzt kam ein bisschen Kritik auf am Minimalismus-Fußball der Borussen. Das ging ja gegen den HSV zuletzt auch dann in die Hose mit dem späten 1-1. Jetzt auch endlich mal wieder ein Heimspiel nach dieser langen Auswärtsreise. Und der BVB ist unter Zugzwang und müsste auch endlich mal gegen ein Spitzenteam gewinnen. Das ist ja auch noch nicht gelungen. Und der VfB ist ja durchaus eins. Und deswegen würde ich da jetzt, wenn wir das mal mit unserer Druckverteilung anfangen, 80% Druck beim BVB, 20% beim VfB.
Siehst du das so klar?
Ja, ich finde, der VfB kann da total entspannt hinfahren.
Ehrlich?
Ja, klar.
Weil also ich bin der Meinung, dass beim VfB, ja, also so die Grundgefühlslage ist wahrscheinlich eine andere, als beim BVB, meine ich. Aber dass sie, also du verlierst jetzt so ein Spiel und auch du hast eine englische Woche als VfB vor der Brust und dann sieht es vielleicht dann so von der Gemütslage auch schnell wieder relativ anders aus in der Bundesliga. Ne?
Aber nicht nach einer Niederlage in Dortmund.
Ja, es kommt drauf an, wie die Niederlage ausfällt.
Ja,
ne?
Also das ist ja immer so.
Die Dortmunder sind so ein bisschen der Lieblingsgegner der Stuttgarter in den vergangenen Jahren gewesen.
Ja, die letzten 5 Pflichtspiele hat der VfB gegen Dortmund alle gewonnen. Das heißt, dürfte den BVB ja vielleicht nochmal besonders auch kitzeln.
Sowieso. Ich glaube auch, dass es da diverse offene Rechnungen gibt. Ne? Also es war irgendwie, glaube ich, der Einstand von Niko Kovac, die ist 1-2 im vergangenen Spiel in der letzten Saison. Und dann gab es ja dieses 1-5 Katastrophenspiel zu Beginn der vergangenen Saison noch mit Nuri Sahin, wo dann Waldemar Anton zum ersten Mal so richtig krass den Unmut der VfB-Fans zu spüren bekam. Gerade er hat ja auch in den letzten beiden Spielen gegen den VfB in der vergangenen Saison nicht gut ausgesehen, im Rückspiel dann das Eigentor gemacht. Also da gibt es, glaube ich, schon noch die ein oder andere Personalie, die sich denkt, hör mal, jetzt gegen VfB wäre schon ganz geil, wenn wir da mal wieder eine gute Leistung zeigen.
Ja, und vor allem, weil eben jetzt auch ein bisschen Kritik aufkam am BVB. Ich finde ein bisschen zu Unrecht dieses Champions-League-Spiel gegen Manchester City, wo du ja warst, stimmt das eigentlich?
Richtig, ja, das stimmt. Du hast mich sogar zitiert danach.
Genau, stimmt. Ja, wir hatten ja auch gesprochen danach. Mensch, ich habe ein Kurzzeitgedächtnis. Finde ich, das kann man abhaken, das kann dann mal passieren. Und dieses 1-1 in Hamburg, finde ich, ist jetzt auch keine Totalkatastrophe gewesen. Wenn man sich mal das Programm des BVB anguckt, 7 Spiele in 3 Wochen waren das und 6 davon auswärts. Da kommt ja automatisch eine kleine Müdigkeit rein. Und deswegen kann das mal passieren, dass du in Hamburg so spät noch einen Ausgleich kassierst, wenn du sowieso gerade so Minimalismus-Fußball spielst. Normalerweise gewinnen sie das Ding 1-0, dann jubeln wir den BVB wieder in die Höhe, dass sie die letzten 5 Bundesligaspiele immer nur ein Tor geschossen haben, aber trotzdem oben mitmischen.
Also ich bin der Meinung, dass der BVB, glaube ich, nicht unbedingt Minimalismus-Fußball spielen will, es aber gerade muss, weil Serhou Guirassy einfach vorne und hinten nicht funktioniert. Und ich hatte ja nach dem Spiel bei City gesagt, Für mich ist das ein Rückschritt gewesen, weil es das erste Spiel gegen einen Top-Gegner war, wo sie komplett chancenlos waren und wo sie auch nicht wieder irgendwie einen Weg zurück ins Match gefunden haben. Mhm. Und dass Serou Guirassy so wirklich komplett ohne Bindung zum Rest des Spiels war, auch in der eigentlich guten Anfangsphase, das hat für mich dann schon auch sehr damit zu tun, dass es beim BVB gerade diese Probleme gibt. Also du siehst es, finde ich, auch total an Maxi Bayer. Der ist mega darauf angewiesen, dass Serou Guirassy funktioniert. Bei Karim Adeyemi, dessen 1-gegen-1 Qualitäten können das dann mal noch kompensieren, dass Guirassy gerade halt nicht die Räume öffnet und nicht der Anker im offensiven Kombinationsspiel des BVB ist, der er sonst war. Aber auch der, wann haben wir denn zum letzten Mal so ein richtig geiles Spiel von Adeyemi gesehen? Das war auch irgendwann Ende September oder so.
Und bei Guirassy, die Zahlen auch frappieren, von den letzten oder in den letzten 11 Pflichtspielen hat er nur 2-mal getroffen und auch noch nie gegen Spitzenteam. Das heißt, Guirassy wäre aktuell nicht in der Mystery Box von Adeyemi, weil er aktuell keine Waffe ist.
Okay, nee, da wäre er tatsächlich nicht drin. Ich bin aber gar nicht so sehr bei seinem Scoring, sondern ich bin bei so Kleinigkeiten, die ihn auch, als er noch beim VfB war, zu so einem unersetzlichen Spieler gemacht haben, auch in seiner ersten Zeit beim BVB oder eigentlich immer beim BVB, seit er da ist. Das sind so, das Passspiel funktioniert nicht vernünftig. Der hat ganz oft erste Kontakte, die mies sind, wo der Ball verspringt, was ihm sonst nie passiert ist. Wo er 1-gegen-2 steht, dann ist der Ball halt weg und vorher konnte er in diesen Positionen festmachen. So, oder sich dann aufdrehen in so einer Situation, um den Blick zum gegnerischen Tor zu haben, was ihm im Moment nicht gelingt. Und das ist für mich die Kernpersonalie beim BVB. Kriegt den wieder irgendwie wieder in Form. Also ich glaube, er war jetzt gegen für Guinea, weiß ich gar nicht, ob der jetzt gespielt hat. Ich meine, er hat keine Einsätze gehabt jetzt in der WM-Qualifikationsphase, die jetzt zurückliegt. Vielleicht tat ihm das mal gut, dass er tatsächlich auch, er hat ja da mit dem Oberschenkel rumlaboriert und so. Und es spricht ja auch für ihn, dass er immer spielen will und dass er auch vorangehen will, finde ich alles gut. Aber für mich ist das so bedeutend, dass Guirassy wieder anfängt zu funktionieren in der Form, wie er es vorher getan hat, dass das für mich der Schlüssel dazu ist, ob der BVB die Kurve kriegt oder nicht.
Wie groß ist der Störfaktor Adeyemi? Die Geschichte habt ihr alle mitbekommen. Karim Adeyemi muss eine sehr, sehr hohe Geldstrafe bezahlen, weil er Waffen illegal besessen hat. Die hat er in einer Mystery-Box bestellt bei TikTok, glaube ich. Auch jetzt keine Panzerfaust oder irgendwas anderes. Ja, sondern
als ich das gelesen habe, illegaler Waffenbesitz. Jetzt haben wir gedacht, oh, Kalaschnikow unterm Bett oder was?
Ja, oder ein Panzer in der Tiefgarage. Nee, es war ein Taser und ein Schlagring. Mhm. Ganz blöder Zufall, wie er an die Sachen gekommen ist. Und jetzt muss er auch Sozialstunden leisten und eben, ich glaube, 450.000 Euro Strafe zahlen. Das setzt sich aus seinem hohen Gehalt natürlich zusammen, diese Tagessätze. Also es war eine sehr teure Mystery-Box. Dabei hatte er gehofft, dass eigentlich nur das neue Playmobil-Piratenschiff drin ist und dann sowas. Aber er ist natürlich jetzt total im Fokus. Ich glaube nicht, dass er in der Startelf stehen wird. Oder er musste jetzt erstmal in der Nationalmannschaft, hat er dann auch keinen Einsatz bekommen. Und jetzt in Dortmund ist er vielleicht auch nicht derjenige, auf den man sich dann jetzt verlassen sollte.
Auf wen verlässt du dich dann? Gerade so rechts auf dem Flügel? Also
ja, genug Qualität haben sie eigentlich vorne. Die haben viele Spieler, die dann mal ein Spiel auch entscheiden können. Julian Brandt kann das mal machen,
ja,
vielleicht.
Gut, das stimmt, aber dieses 1-gegen-1 oder 1-gegen-3 mal auflösen, vom Flügel auch mal nach innen ziehen und so, da sehe ich jetzt nicht so viele, die das dann tatsächlich auch noch können. Ne? Also du hast noch Duranville möglicherweise, der aber ja auch verletzt ist, weil ich weiß gar nicht genau, ob der mittlerweile wieder am Start ist, aber der ist auf jeden Fall auch einer der Langzeit- oder länger Verletzten gewesen. So, also ich finde so grundsätzlich sein Skillset, gerade auch, weil jetzt gerade Guirassy nicht so gut funktioniert, ist schon wichtig. Er ist ja eigentlich eh jemand, der sein Leben sehr in die Öffentlichkeit trägt, was vielleicht auch an seiner Frau liegt, möglicherweise. Aber ich weiß nicht, also ihn persönlich, glaube ich, wirft das jetzt nicht um, was das mit dem Rest des Teams macht. Aber eigentlich sind sie beim BVB ja auch gewohnt, dass da
bisschen was los
hier
ist.
Und da mal solche Dinge passieren, oder?
Und dann hängt natürlich auch alles so ein bisschen davon ab, wie tritt der VfB auf. Ich habe gesagt, die können da maximal entspannt auflaufen. Erstmal natürlich, weil sie gegen den BVB eben diese Siegesserie hatten, dann funktioniert die Rotation beim VfB. Sie haben es geschafft, zuletzt Rückstände aufzuholen. Das heißt, das Team funktioniert beim VfB. Das hat Sebastian Hoeneß hingekriegt.
Ja, das glaube ich schon. Aber trotzdem bin ich da auch auf einem ähnlichen Dampfer wie beim BVB. Ganz, ganz wichtig dafür, dass das alles funktioniert, sind einzelne Personen. Und da bin ich beim VfB bin ich total bei Elchanus, den ich für mittlerweile wirklich fast unverzichtbar finde fürs Offensivspiel. Und natürlich bei Angelo Stiller auch. Und dazu kommt jetzt gegen Dortmund noch eine Qualität, die der VfB hat, die auch Manchester City genutzt hat, um den BVB so richtig schön auf die Terrasse zu schicken. Das ist dieses variable Flügelspiel. Ne? Also City hat ja immer mit Savinho und mit Doku den offensiven Flügel so penetriert, sage ich mal, also so intensiv genutzt, dass dann dahinter die nachrückenden Spieler, die aus der Abwehr kamen, das war O'Reilly in dem Spiel gegen die Dortmunder für City und das war auch Núñez. Und das hat natürlich so grundsätzlich von der Struktur her der VfB auch, ne? Also mit Leveling führig auf dem linken Flügel möglicherweise, dann kann Mittelstädt dahinter nachrücken, auf der rechten Seite möglicherweise Buonanani oder Tomás oder so. Also dieses grundsätzliche, den BVB so sehr in der Defensive, auf dem Flügel in der Defensive beschäftigen, dass sie selbst dann ihre eigentlich für die Offensive wichtigen Spieler da viel zu sehr mit einbeziehen müssen, wie zum Beispiel auch Svensson, der war komplett lost gegen City. So, das kann der VfB.
Und, da darfst du den VfB halt nicht dahin kommen lassen. Ne? Du musst den VfB früh im Spielaufbau stören. Da sind sie ein bisschen anfällig gewesen zuletzt. Da sind ein paar Fehler passiert.
Ja.
Wenn der BVB da hartnäckig schon attackiert, ist dann vielleicht eine frühe Führung drin. Ansonsten muss man beim VfB natürlich sagen, sie haben auch wieder einen Dennis Undaff, der mehr und mehr in Form kommt, der zum alten Dennis Undaff zurückkehrt. Das ist natürlich auf jeden Fall auch wahrscheinlich oder möglicherweise ein Faktor. Und dann müssen wir mal gucken. Also ich glaube schon, dass da was drin ist für die Stuttgarter.
Es ist was drin. Ich sehe aber, wie gesagt, für mich ist die Kernpersonalie Guirassy. Wie kommt er jetzt aus dieser Länderspielpause zurück? Eigentlich ist der BVB etwas besser darin, abwarten zu spielen, als der VfB. Der VfB kann das gar nicht. Die müssen tatsächlich das aktivere Team sein.
Den Ball haben.
Den Ball haben, auch wenn der BVB viel Ballbesitz hat. Der BVB hat den Ballbesitz vor allem, um Stabilität zu haben. Also damit der Gegner nicht den Ball hat und sie gefährden kann. Beim VfB ist es anders. So. Und deswegen bin ich eigentlich so von der Tendenz her eher bei einem Heimsieg für den BVB. Es hängt total davon ab, wie flexibel sie in der Offensive sein können, weil du kannst dich halt gegen Stuttgart auch nicht darauf verlassen, dass dir dann am Ende vielleicht sogar ein 1-0 reicht oder so, weil dafür ist der VfB offensiv am Ende dann zu stark.
Für den VfB beginnt dann übrigens jetzt so eine lange Auswärtsreise, wie der BVB sie hinter sich hat. Stuttgart spielt jetzt in Dortmund, dann gegen bei den Go-Ahead Eagles in der Europa League, dann beim HSV und dann im Pokal in Bochum. Also da geht es jetzt ein bisschen auf Reisen. Und für uns geht es zum nächsten Spiel.
Auch eine Reise.
Bayern gegen Freiburg am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr. Bei den Bayern ist ja nach dem Remis jetzt gegen Union Berlin zuletzt, ist schon ein Endspiel für Kompany, oder? Muss man schon jetzt auch... Ich meine, ist schon Druck drauf. Na, wenn wir auch da unser Barometer anlegen, ist immer schwierig. Die Bayern haben sowieso immer Druck, aufgrund der komfortablen Tabellensituation nicht ganz so viel, aber es ist eben Heimspiel und es ist ein Spiel, das müssen sie dann auch gewinnen. Ich würde jetzt mal sagen, 70-30, 70% Druck bei den Bayern, Freiburg 30. Freiburg, bei den Bayern hast du eigentlich gar keinen Druck.
Deswegen würde ich sagen, das ist eher 90-10 oder so. Was hat ein Freiburg zu verlieren?
Ja, ich wollte jetzt den Bayern nicht so viel Druck machen, weil sie ihn de facto ja in der Liga aktuell nicht so haben. Deswegen ist es schwierig aufzuteilen.
Ja, aber auf der anderen Seite ist das auch wieder so ein Ding. Also ich bin da überhaupt nicht überzeugt von, ne? Die Bayern, das ist für mich schon auch ein klarer Bayern-Sieg, so von der Vorhersage. Aber so von der, wenn du das so auf die Gemengelage anlegst, bei den Bayern, die spielen gegen Arsenal in der Champions League. So, die haben jetzt gegen Union zum ersten Mal in dieser Saison Punkte liegen lassen. Freiburg kann schon ein paar Sachen, die Union auch gut gemacht hat. Das wird nicht dafür reichen, dass sie tatsächlich gegen die Bayern gewinnen. Aber die Gefahr, also dieser Druck, dass Bayern an der Stelle wirklich liefern muss, der ist natürlich bei den Bayern viel, viel größer, finde ich, als bei den Freiburgern.
Ja, gut, zu viel Punkte dürfen sie auch in dieser Saison nicht liegen lassen. Ne? Denn also es ist jetzt noch kein 10-Punkte-Vorsprung. Und ruckzuck hast du auf einmal wieder Teams in Schlagdistanz, die dann irgendwie in einem direkten Duell vielleicht sogar auch in den Bayern vorbeiziehen können. Wird ihnen aber in dem Spiel, glaube ich, nicht passieren. Denn Freiburg hat in der Bundesliga-Geschichte ganze 3 Pünktchen in München geholt. 3-mal unentschieden. Gut, sie haben im Pokal mal in München gewonnen. Das ist natürlich auch ein besonderes Spiel. Und
stimmt,
sind eigentlich,
Christian Streich, ne? Genau,
sind eigentlich auch relativ stabil. Ne? Das hat Julian Schuster ja hinbekommen. Nach einem schlechten Start sind sie unheimlich schwer zu schlagen. Von den letzten 8 Spielen haben sie nur 1 verloren, weil sie eben auch nicht mehr so auf Ballbesitz aus sind, sondern eher so auf Stabilität.
Ja, richtig auf Ballbesitz waren die ja eigentlich, also haben sie sich ja sehr schnell von verabschiedet in dieser Saison, was ich grundsätzlich schade finde, weil ich persönlich der Meinung bin, dass da schon was kommen muss, also dass das Team auf der Ebene auch weiterentwickelt werden muss. Ich finde, Suzuki, der Japaner, der geholt wurde, so als Zehner, der ja auch so ein richtiger Linienschleicher ist und so in Richtung Spielmacher alte Schule geht, auch tödliche Pässe spielen kann und so, der ist halt null reingekommen, weil er die Intensität, die Schuster verlangt, nicht gehen kann. Und da hat er zuletzt große Fortschritte gemacht. Ich glaube, jetzt gegen die Bayern ist das am Ende egal, ne? Also da würde ich tatsächlich sehr gesehen, dass ich dann Mansambi da hinstelle und Adamu wird wahrscheinlich spielen, so, weil du, ne, also das ist ja auch was Union gezeigt hat. Beschäftige erstmal die beiden Innenverteidiger für mögliche Gegenzüge, dass die in 1 gegen 1 Situationen gehen müssen, damit nicht jeder zweite Ball direkt wieder bei den Bayern ist, sondern dass du den zweiten Ball auch mal halten kannst. Und das ist für Freiburg dann schon auch irgendwie eine Möglichkeit, aber so grundsätzlich nach dem Bayern-Spiel kann ich mir schon vorstellen, dass durch zum Beispiel Suzuki und auch, ich finde auch wie Scherhand sich entwickelt hat, so Dingchi kommt jetzt auch nochmal zurück, das gibt ja auch nochmal eine andere Flexibilität auf dem Flügel, dann nach dem Bayern-Spiel möglicherweise sich dann Dinge auch spielerisch bei den Freiburgern mal wieder tun. Ich persönlich würde das ehrlicherweise auch erwarten, aber grundsätzlich ist diese Stabilität, die haben ja glaube ich in den letzten 8 Spielen auch nur 7 Gegentore gekriegt oder so, das ist natürlich die Basis dafür, dass es jetzt gerade wieder ganz gut läuft in Freiburg. Ne?
Und sie sind gefährlich nach Standards, da waren die Bayern jetzt zuletzt auch ein bisschen anfällig, vielleicht geht da was, aber gleichzeitig ist Freiburg auch zu abhängig von Standards, denn sonst sind sie nicht die gefährlichsten und bester Torschütze ist auch Grifo mit 3 Treffern. Ihnen fehlt also auch da irgendwie so ein Knipser, der mal für eine höhere Quote sorgt, das ist dann natürlich in München auch schwierig, wenn du da wahrscheinlich zu wenig Gelegenheiten kommst, denn ein paar Tore werden die Bayern auf jeden Fall machen. Noch ein Satz zu den Bayern. Ito wird zum ersten Mal nach seiner langen Verletzungspause wieder im Kader sein, ist dann wieder eine Option. Man hat jetzt so ein bisschen was gehört, wie die Bayern auf dem Transfermarkt agieren wollen im Winter. Sie wollen keinen neuen holen und Sascha Boje möglicherweise verkaufen. Hältst du es für zu riskant? Müssen wir dann diese Diskussion von vor der Saison wieder aufmachen, dass der Kader, der offenbar ja tatsächlich stark genug ist, Stand jetzt, aber doch vielleicht ein bisschen dünn, wenn es in die intensiven Monate geht? Also müsstest du eigentlich nachlegen? Oder kriegst du solche Spieler, die wichtig sind, im Winter sowieso nicht?
Die Frage ist ja, wo will denn Kompanie dahin, um, dann reden wir ja gerade über die Defensive weiterzuentwickeln. Es wird in 85% bis 90% der Spiele in dieser Saison wird so aussehen, wie es immer aussieht, dass die Bayern extrem dominant sind und dass du beim Thema Abwehr vor allem um eine, sagen wir mal, Restverteidigung irgendwie dich kümmern musst. So, das heißt, du brauchst jetzt nicht zwingend noch irgendeinen klassischen Flügelverteidiger, auch wenn ich das vor der Saison oft gesagt habe, weil das ja auch mit Kandidaten wie Bischof, Leimer, whatever, so funktioniert, dass das am Ende schlüssig ist. Und solange dieses Team in sich geschlossen funktioniert, macht es meiner Meinung nach auch Sinn, nicht jemanden dazu zu holen, der dann irgendwie auch die Qualität für Bayern erstmal auf dem Papier hat, der dann aber natürlich auch einen gewissen Anspruch hat und spielen will. So, und wenn du sagst, okay, Tom Bischof, du hast jetzt mal ein paar Spiele gemacht, jetzt kriegst du mal wieder eine Pause, ist das ja was anderes, als wenn du jetzt dann irgendeinen Linksverteidiger, Rechtsverteidiger von einem Champions League oder Kandidatenteam holst, der dann auch sofort spielen will.
Ja, aber guck mal, Kimmich ist jetzt ein bisschen angeschlagen. Das ist natürlich einer von ganz wenigen, die auf gar keinen Fall langfristig ausfallen dürfen bei den Bayern. Und einen adäquaten Ersatz findest du im Winter eh nicht. Also, und ich glaube auch, das kannst du dann mit Bordmitteln lösen. Aber ne, das ist jetzt so ein erstes Signal von einer ganz schön hohen Belastung, auch für Kimmich, der sonst sehr zäh ist. Da muss man mal gucken, wie er jetzt dann die letzten Wochen des Jahres übersteht. Größtes Problem bei den Bayern, damit kommen wir bei dem Spiel dann auch zum Ende, ist aktuell mal wieder eine Trikotdebatte, denn die neuen Warm-Up-Shirts der Bayern wurden geleakt, die sie dann demnächst tragen wollen. Und es gibt wieder großen Shitstorm. Die Bayern-Fans sind wieder außer sich, ist ja häufig Thema. Die Trikots sind ja auch jetzt nicht unbedingt alle gelungen gewesen. Und so sieht das neue Warm-Up-Shirt der Bayern aus. Ich zeig's dir mal, so, hast du schon gesehen?
Ich dachte, es steht jetzt 1860 drauf.
Das ist geleakt worden. Ich zeig's mal in die Kamera. Ihr könnt das auch sehen, denn wir sind ja ein Videopodcast. Da könnt ihr euch jetzt mal euer eigenes Bild machen. Also ich sag auch mal, schön ist anders. Es sind zumindest mal alle Farben enthalten, die auch im Vereinswappen enthalten sind. Aber es sieht so ein bisschen gebartigt aus oder so ein bisschen nachgedruckt, wenn du Nakita sagst, malt mal ein Bayern-Trikot und wir werden das auch in echt dann produzieren. Also mal wieder der nächste Streit, der beweist...
Ich finde das eigentlich ganz geil.
Na bitte dann. Habe ich ein Weihnachtsgeschenk für dich.
Das ist, sieht so aus, wie wenn ich ein Zimmer streiche.
Genau. So sieht's aus.
Ja, ist doch schön.
Ja, gut.
Man muss sich das nur oft genug einreden, dass das eigentlich richtig schön ist.
Für mich sieht das so aus, dass ich anziehe, wenn ich ein Zimmer streiche. Wir machen weiter mit dem nächsten Spiel, würde ich sagen, bevor wir uns hier verzetteln und gucken auf Köln gegen Frankfurt am Samstagabend. Das Topspiel an diesem Wochenende. Es wird natürlich wieder sehr stimmungsvoll, weil natürlich in Köln sowieso immer die Frankfurter Gästefans machen auch immer ordentlich Radau. Köln will Wiedergutmachung für das verlorene Derby gegen Gladbach. Und wenn die Frankfurter so minimalistisch agieren wie jetzt zuletzt, dann hat der FC gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Druckverteilung? Fragezeichen. Bisschen mehr bei den Kölnern, glaube ich. 60-40, würde ich sagen.
Ich sehe es genau andersrum. Ich sehe 30-70. 30 Köln, 70 SGE.
Ja, aber weil Köln
Weil Köln, Alter, die sind Aufsteiger. Was, du spielst gegen ein Champions League-Team?
Ja, aber die Ergebnisse zuletzt, jetzt durch die Derby-Niederlage, so, ist schon so ein bisschen...
Ja, also sie haben sich schon ein bisschen aufs Glatteis locken lassen zuletzt, ne? Das war gegen, also du hast halt gemerkt, sie mussten gegen Gladbach so sehr aus ihrer Komfortzone raus, dass es halt einfach nicht gepasst hat. Und das waren sehr einfache Mittel, die Gladbach dann angelegt hat, um Köln quasi der Stärke zu berauben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Eintracht das so wird spielen können. Und dann wird Köln wahrscheinlich zu seinen Stärken zurückkehren können. Aber so von der vom grundsätzlichen Setting her, also die stehen ja immer noch sehr, sehr gut da für einen Aufsteiger. Es sind schon 10 Spieltage gespielt. Sie haben deutlich mehr Punkte schon geholt als in der vergangenen Bundesliga-Saison, bevor sie abgestiegen sind, in der ganzen Hinrunde. So,
ja, aber also, dann siehst du mal, was das mit der Erwartungshaltung macht. Kaum läuft es mal ein bisschen besser, potenziert das auch die Erwartungshaltung in Köln. Ich glaube schon, dass alle aktuell immer noch sehr zufrieden sind. Aber als Heimteam hast du sowieso immer so einen etwas größeren Druck. Dazu sind sie personell wieder besser aufgestellt. Jan Thielmann wird zurückkehren. Vandenberg ist kurz vor seiner Rückkehr. Zwei wirklich wichtige Spieler für den FC und bei den Frankfurtern. Da fehlen natürlich ein paar wichtige. Can Usun fällt länger verletzt aus. Hugo Lahm. Also die Voraussetzungen könnten besser sein.
Ja, total. Und deswegen sehe ich das ehrlicherweise auch als eher ein Druckspiel für die Eintracht an, weil so richtig, auch wenn sie gegen Mainz diesen wichtigen Sieg geholt haben, aber dann waren ja auch ganz viele nicht zufrieden und so generell mit diesen Auf und Abs und den vielen Gegentoren. Das ist ja eine Saison, die, obwohl die Eintracht ja gar nicht so schlecht steht in der Tabelle, gemessen daran, dass sie halt auch in 3 Wettbewerben unterwegs waren und jetzt noch in 2 unterwegs sind, die Eintracht bisher spielt. Und trotzdem ist natürlich schon irgendwie auch so ein bisschen Murren da zu hören. Weil, und das kann ich schon auch verstehen, weil das Gefühl ist, dass die Mannschaft, sie haben wieder ihren besten, wichtigsten Spieler vor der Saison abgegeben und gefühlt tritt die Mannschaft jetzt so ein bisschen auf der Stelle. So, also sie müssen spielerisch deutlich besser werden, weil sie öfter dominanten Fußball spielen müssen, weil es ihre Aufgabe sein wird. Das wird jetzt gegen den FC vermutlich auch wieder so laufen. Aber damit kommt die Eintracht halt, in diesem Bereich kommt die Eintracht nicht so gut weiter. Sie sind immer noch dann stark, wenn sie gut umschalten können. Sie verlieren dann aber so ein bisschen die Balance, dass sie an vielen Stellen viel zu anfällig sind. Und da kann ich schon verstehen, dass dann auch ein bisschen Unmut kommt. Und deswegen sehe ich ehrlicherweise, das ist ein total gefährliches Spiel, da bin ich bei dir für die Eintracht. Und deswegen bin ich bei der Haltung, dass der Druck für die Eintracht größer ist als für den FC.
Haben sich aber zumindest defensiv stabilisiert in den letzten 3 Spielen, der XG-Wert der Gegner, 3x unter 1, das spricht ja dafür, dass du erstmal aus einer gewissen Stabilität auch in Köln agieren kannst.
Ja, aber der FC hat nichts gegen eine 0-0. Hat die Eintracht in dem Fall, ist das was, wo die Eintracht mit leben könnte am Ende? Also es lief ja gegen Mainz auch auf ein 0-0 hinaus und das ist halt die Frage. Du musst ja immer diese Balance treffen, ne? Dass du vernünftig stehst, trotzdem genügend offensive Impulse setzen kannst, dass du selbst gut genügend Chancen bekommst, um das Spiel zu gewinnen.
Wie an so einer Wurfbude auf der Kirmes, da musst du auch die Balance treffen mit so einem Fall.
Das ist ein bisschen anders, aber.
Augsburg gegen den HSV ist unser nächstes Spiel. Mhm. Und da lastet der Druck natürlich auf Sandro Wagner. Es kommt ein Gegner, den man schlagen muss. Mit dem HSV ist ein Aufsteiger. Also wenn du gegen den dann nicht endlich jetzt mal gewinnst, dann wird es noch unruhiger, als es sowieso schon ist.
Aber hast du den Eindruck, dass es da unruhig ist?
Ja, ich glaube eher drumherum und wir versuchen irgendwie
Unruhe
heraufzubeschwören, weil natürlich die Person Sandro Wagner auch dahingehend so ein bisschen polarisiert und das auch provoziert, auch am Anfang der Saison mit seinen Aussagen und so. Und so funktioniert ja dann auch die Medienlandschaft, dass man jetzt da irgendwie versucht, so einen Hebel zu finden oder einen Griff zu finden, um eben Unruhe reinzubringen. Aber trotzdem, der Druck ist schon da. Ich glaube, also 75% zu 25%. Würde ich jetzt mal sagen. Der HSV kann eigentlich entspannt hinfahren. Da gab es jetzt zuletzt das 1-1 gegen Dortmund und es stimmten eigentlich nur die Ergebnisse davor nicht. Inhaltlich war das ja eigentlich in Ordnung für den HSV und deswegen können Sie sich das mal in Ruhe angucken, was die Augsburger zu bieten haben.
Aber also erstmal bin ich bei dir. Der Druck ist klar bei den Augsburgern. Das liegt, finde ich, aber nicht daran, dass das Umfeld auf mich irgendwie aufgeregt wirkt. Im Gegenteil. Es liegt für mich halt einfach an der Tabellenkonstellation. So. Und an der grundsätzlichen, also du hast natürlich schon irgendwie bei, ja gut, dann sind wir doch wieder beim Umfeld, dann bist du bei Fans, dass Fans mehr erwarten, als gegen den Abstieg zu spielen, kann ich verstehen. Aber muss dir ganz ehrlich sagen, je länger Sandro Wagner da Trainer ist und je länger sie daran festhalten, das so durchzuziehen, wie sie es durchziehen wollen und sich nicht beirren lassen, desto mehr werde ich zum Sandro Wagner-Fan. Weil ich finde, diese Standhaftigkeit, das ist total bemerkenswert und ich fand die letzten, auch das Spiel gegen den VfB, wo sie am Ende verlieren, fand ich, und du bist gerade beim Inhalt, da finde ich es an der Stelle ein bisschen unfair zu sagen, ja, beim HSV stimmt nur die Ergebnisse nicht. Ich fand die Augsburger gegen Stuttgart inhaltlich, fand ich die gut.
Und ja, gegen Dortmund und Stuttgart, das war doch in Ordnung, aber auch jeweils 0 Punkte.
Ja, na klar, aber beim HSV ist es ja genau dasselbe.
So, dann, na, die haben immer den einen geholt gegen Dortmund.
Und dann stimmt aber ja an der Stelle das Ergebnis.
Und also, ich glaube, die Ansprüche sind in Augsburg auch höher als beim HSV.
Ja, genau, das ist es. Deswegen sehe ich den Druck auch größer bei den Augsburgern. Ich finde aber, es ist total mutig, das mit der Geschichte, der Bundesliga-Geschichte des FC Augsburg durchzuziehen. Mit dem Kader.
Dass man das aufs Spiel setzt, meinst du, so ein bisschen? Das bisher funktionierende
Konstrukt. Ja, genau, dieses sozusagen so, Leute, so, wir können jetzt nicht die nächsten 20 Jahre auch noch so weitermachen. Lass mal gucken, dass wir hier ein bisschen geileren Fußball spielen. So, dann zu sagen, ja, aber das wird wahrscheinlich wehtun, mal ein paar Spiele. Und ein paar Spiele ist jetzt halt nun schon 10 Spieltage. Und trotzdem zu sagen, nein, wir müssen das so machen, auch wenn das jetzt gerade vielleicht nicht immer komplett schlüssig wirkt, auf den ersten Blick von außen betrachtet. Und ich finde halt, wenn du die Spieler anguckst, ne, also das, was diesen mutigen Ballbesitzansatz angeht, das Gegenpressing funktioniert meiner Meinung nach immer besser. Sie kommen immer besser zu Torchancen. Ich finde zum Beispiel, wie die Strafraumbesetzung ist, wenn der FCA Angriffe spielt, gehört mit zur Top-Riege der Bundesliga. Also da sind teilweise 4, 5, 6 Spieler im gegnerischen Strafraum. Was natürlich dann auch, das ist dann immer dieses Balance-Thema, wie schnell bekommst du den Ball nach dem Ballverlust vorne dann wieder, sie machen zu wenig draus, bin ich bei dir, aber ich verstehe mittlerweile, dass Sandro Wagner sagt, ey, wir müssen da einfach Schritt für Schritt gehen und wenn ich jetzt wieder anfange, mich hinten reinzustellen und nur zu mauern, dann setze ich halt das, was wir bisher erreicht haben, aufs Spiel. So, und ich, an der Stelle sage ich, das, was der HSV offensiv anbieten kann, ist möglicherweise jetzt gerade was den Augsburgern in die Karten spielt.
Weil HSV offensiv nicht viel anbieten kann.
Also sie haben natürlich
Mit
Dompe und Philipp haben sie natürlich schon gefährliche Umschaltspieler in ihren Reihen. Das ist schon so. Und das kann natürlich für Augsburg auch gefährlich werden.
Noch ein Satz zu Augsburg. Nur Heidenheim hat weniger Großchancen. Aber damit das eben jetzt vorne besser funktioniert, haben sie einen Spezialtrainer nochmal engagiert, die Augsburger. Mhm. Spezialtrainer für Torschusstraining, Romeo Wendler. Schon mal gehört? Klingt wie ein Schlagersänger.
Ja, genau, habe ich mal bei einer Autohauseröffnung singen hören.
Und beim HSV ist natürlich jetzt auch alles andere als die Mega-Gefahr vorne. Yusuf Paulsen jetzt schon zum dritten Mal verletzt. Es ist ja eh ein Transfer mit Ankündigung gewesen, oder? Das haben doch alle gesagt, warum holt ihr den? Der ist so verletzungsanfällig, jetzt fällt er schon wieder aus. Aber sie haben immer noch andere vorne drin. Und können aber, glaube ich, da echt in Augsburg einen Punkt sich ergaunern.
Ja, klar können die sich einen Punkt. Also das muss man ja dem HSV lassen. Die haben sich ja auch so stabilisiert, dass die immer, also außer es geht jetzt gegen die Bayern oder mal gegen, in Stuttgart oder so, da traue ich es ihnen dann vielleicht eher nicht zu. Aber du hast es ja gegen den BVB auch zu Hause gesehen. Die können sich immer irgendwie einen Punkt ergaunern, weil das so grundsätzlich schon funktioniert. Und trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass das jetzt das Spiel ist nach der Länderspielpause, wo alle auch nochmal, auch in Augsburg nochmal durchatmen konnten, nochmal einen nüchternen Blick drauf werfen, dass das zum ersten Mal so verfängt, dass ich sage, das wird ein Sieg für den FC Augsburg.
Ich glaube, der HSV holt mindestens einen Punkt. Der HSV übrigens interessiert am ukrainischen Stürmer Danilo Sikan von Trabzonspor, weil sie merken, wir brauchen vorne einfach mehr Torgefahr. Und wir brauchen das nächste Spiel, Heidenheim gegen Gladbach am Samstag. Das erste Spiel von Eugen Polanski als neuer offizieller Gladbacher Cheftrainer. Also die Borussia schürt weiter so ein bisschen die Aufbruchsstimmung. Nach den Siegen zuletzt ist man ja auch wieder optimistisch. Man kann da mit breiter Brust nach Heidenheim fahren. Und die haben dann tatsächlich, glaube ich, auch den größeren Druck. Ne? Heidenheim musste sich in der Länderspielpause ordentlich schütteln nach diesem Tiefpunkt in Leverkusen. Und deswegen, wenn wir da wieder unser Barometer anlegen, 85-15. Also 85% Druck bei Heidenheim, 15 bei Gladbach.
Ich bin bei 50-50.
Warum hat Gladbach denn da Druck?
Weil das natürlich das ganze Konstrukt, was jetzt noch sehr auf wackeligen Beinen steht, mit dieser leichten Erfolgsphase zuletzt alles wieder zum Einsturz bringen kann. So, überleg mal, du hast jetzt hier überzeugend auf St. Pauli gewonnen, hast das Derby gewonnen und dann fährst du nach Heidenheim und fängst dir da eine. Also das ist doch, also ganz ehrlich, ich finde, dass der Druck für Gladbach da auch nicht viel kleiner ist als der für Heidenheim.
Aber ist Heidenheim nicht eine Mannschaft, die in jedem Heimspiel jetzt maximalen Druck hat, weil sie wissen, wenn wir was holen können, dann zu Hause. Sie haben alle ihre Pünktchen zu Hause geholt. Und Gladbach ist ja ein Team, das bis vor ein paar Wochen noch ein Abstiegskandidat war und ja immer noch irgendwie so ein bisschen in der Range ist. Und wenn du als Heidenheim dann mal einen Heimsieg landen kannst, dann ja auch gegen Gladbach. Aber dann musst du auch punkten. Und deswegen, finde ich, haben sie schon auch hohen Druck.
ja, die haben hohen Druck. Ich finde nur, wenn du das gegeneinander aufwiegst, dann bin ich bei 50-50. Ich finde nicht, dass Gladbach da jetzt ganz befreit und entspannt hinfahren kann, nachdem sie zuletzt zweimal die ersten beiden Siege in dieser Saison geholt haben.
Plus Pokal übrigens noch.
Ja, Pokal auch, klar, aber wenn wir jetzt mal auf die Bundesliga schauen, das ist für mich ist das noch zu wackelig, als dass Gladbach sagen kann, ach komm, wir spielen mal befreit in Heidenheim auf.
Ne? Sie haben ein paar Leute wieder mit dabei, die auch Hoffnung machen. Tim Kleindienst und Gumo sind zurück im Mannschaftstraining und dann möglicherweise auch im Kader. Kastrop ist nach Sperre zurück und sie haben dann eben jetzt die Entscheidung getroffen, Eugen Polanski ist Cheftrainer. Das ist natürlich alles andere als eine Überraschung. Und auch strategisch, glaube ich, jetzt so kurz vor dem Spiel einfach auch klug, ne? Dass man das nicht zu Beginn der Länderspielpause macht, sondern jetzt dann diese Info setzt, weil es erzeugt ja auch nochmal so eine neue Aufbruchsstimmung, oder? Finde ich.
Ja, das kann, also vielleicht ist es auch einfach ein ganz banaler Grund, dass Ruven Schröder, der jetzt auch nicht dafür bekannt ist, irgendwie überhastet und überreagiert, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, dass er einfach gesagt hat, komm, lass noch mal gucken, auch mal gucken, wie Eugen jetzt versucht, mit dieser Situation weiter umzugehen. Wenn Marketing dahinter steckt, bin ich bei dir. Das ist schon was, gerade auch, weil die Mannschaft sich ja klar für ihn ausgesprochen hat, was dann irgendwie nochmal einen Push geben kann. Robin Hack übrigens auch zurück.
Stimmt.
Nach Verletzungen. Also das sind schon einige Vorzeichen für die Gladbacher, die ganz gut sind. Wobei, wie ich finde, Philipp Sander ist fraglich. Und der war irgendwie krank, ist nicht ganz sicher, ob der spielen kann. Das wäre schon bitter, weil der für mich so der stabilisierende Faktor bezogen auf die Defensive in den letzten Spielen war. Und das hat, ich sag dir ehrlich, der hat als rechter Innenverteidiger gespielt. Wenn er nicht spielt, hätte das für mich schon Gamechanger-Potenzial. Also ist der dabei, bin ich klar bei einem Gladbach-Sieg. Wenn der nicht spielt und dann muss da Marvin Friedrich wieder ran, das ist alles mir zu wackelig gewesen, was ich da vorher gesehen habe. Dann kann es auch ein Unentschieden werden oder so.
Ja, denn da sagst du das Richtige, das war wirklich der Schlüssel dieses Gladbacher Umschwungs, Sander dann hinten reinzustellen. In den letzten beiden Spielen haben sie nur das Elfmeter-Gegentor bekommen, also ja, wirklich maximale Stabilität. Aber von Heidenheim geht natürlich auch nicht total krasse Gefahr aus. Die wenigsten Abschlüsse der Liga. Also das kann man, glaube ich, kompensieren, wenn dann Sander nicht dabei sein kann.
Naja, du hast halt mit Ibrahimovic schon einen der schnellsten Spieler über links, der zuletzt auch besser war als zu Beginn der Saison. So, also klar, das sind natürlich dann schon immer Eventualitäten und dann kommt aber das Heimspiel dazu. Du kannst dir vielleicht das Momentum wieder ein bisschen sichern und wenn du dann an der Stelle so einen kleinen Unsicherheitsfaktor da drin hast, kann das schon was verändern. Also generell wird auf Gladbach möglicherweise jetzt eine neue Komponente zukommen, die sie unter Polanski bisher, also der Erfolg unter Polanski ist ja die defensive Stabilität und dann sehr, sehr gute Muster im Spiel nach vorn in Umschaltmomenten. Jetzt kann es sein, dass sie mal das Spiel werden machen müssen, was eine neue Komponente wäre. Aber da mache ich mir gar nicht so große Sorgen. Das, was mir aus Gladbachs Sicht eigentlich wirklich Sorgen macht, ist, wenn Sander nicht spielt, ob das dann möglicherweise ein Problem werden könnte. Also ich sehe Heidenheim dann immer noch nicht als Favoriten, aber dann halte ich es nicht, also für weniger wahrscheinlich, dann halte ich es für wahrscheinlicher so, dass sie dann den Gladbachern auch irgendwie wehtun können.
Heidenheim-Gladbach, also am Samstagnachmittag, genauso wie unsere nächste Partie, Wolfsburg gegen Leverkusen. Wolfsburg zwar jetzt auch mit dem Trainerwechsel in Anführungszeichen, aber natürlich noch auf der Schwebe, auf der Suche nach einer neuen finalen Lösung. Es fallen ein paar wichtige Spiele aus. Leverkusen wird das deswegen, glaube ich, klar gewinnen. Druckverteilung. Man könnte meinen, Wolfsburg hat da maximalen Druck, aber aufgrund dieser Schwebesituation, weil noch nicht ganz klar ist. Erstmal ist man jetzt, glaube ich, ein bisschen befreiter, weil man jetzt diesen Schritt getan hat, sich von dem Trainer zu trennen. Aber man kann jetzt erstmal abwarten, wer dann kommt. Deswegen 60-40, würde ich sagen. Aber am Ende des Tages ist es egal, weil Leverkusen ist zu stark aktuell für Wolfsburg.
Das ist für mich der Kandidat für das Überraschungsergebnis des Wochenendes.
Weil Wolfsburg ein bisschen befreiter ist?
Ja, also du musst ja fragen, was will dieser neue Trainer? Und der hat ja tatsächlich auch schon mal zwei Spiele als Interimstrainer nach Ralf Hasenhüttl gemacht. Der ist sehr auf so dieses ganze, dieses klassische, also ein bisschen so in Richtung RB-Schule, ich weiß gar nicht, ob der da mal war, aber so Classic RB in Richtung Umschalten, schnell zum Torabschluss kommen, intensives Pressing und ich finde grundsätzlich hat Wolfsburg dafür schon ein paar Sachen oder ein paar Spieler im Kader, mit denen man da arbeiten kann.
Also die Rede ist von U19-Trainer Daniel Bauer, der jetzt erstmal übernimmt, den Namen kurz mal zu nennen. Ja, aber Amura und Dagim fallen wahrscheinlich aus.
Ja, Amura ist wohl einsatzbereit, habe ich gelesen gerade.
Also mindestens mal, ja, okay.
Also hat sich zurückgemeldet, sagen wir mal so, ob er wirklich einsatzbereit ist, muss wahrscheinlich dann am Ende, also er hat sich irgendwie in der Länderspielpause, der ist ja abgereist vom Länderspiel Und dann wird es die medizinische Abteilung entscheiden müssen. Aber er hat sich zumindest so zurückgemeldet, so habe ich es gerade gelesen, dass er sagt, jo, ich bin fit und könnte dabei sein.
Aber also da fehlt dir natürlich Tempo.
Voll.
Das, und das kannst du gegen Leverkusen gut gebrauchen.
Ja, du hast aber mit Wind, also sie haben ja eigentlich schon auch aus dieser
Herren... Wind hat aber keine Rolle gespielt bisher, ne?
Nee, genau. Aber das ist ja, also beim letzten Mal hat Daniel Bauer, glaube ich, auch ein paar Sachen direkt verändert. Also zum Beispiel Yannick Gerhardt. Könnte man überlegen, ob der jetzt auf einmal wieder eine Rolle spielt, wegen seiner Intensität. Das war, glaube ich, bei den letzten, ich habe auch nochmal geguckt, wie hat er dann eigentlich aufgestellt. Da hat er, glaube ich, Yannick Gerhardt auch anfangen lassen. Auch Wawro kommt zurück in der Abwehr. Der hat bisher noch gar nicht gespielt. Der beste Innenverteidiger der Wolfsburger in dieser Saison, bisher verletzt gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass sich da relativ schnell Dinge verändern zum Positiven. Ob das jetzt gegen Leverkusen tatsächlich schon der Fall ist, aber ich sehe zumindest da dieses Potenzial, dass Wolfsburg uns an diesem Wochenende überrascht.
Jonas Wind hätte aber natürlich eine Note, denn ausgerechnet Leverkusen ist ja angeblich an Jonas Wind interessiert. Sie wollen sich vor dem Sturm da ein bisschen breiter aufstellen. Und wie gesagt, bisher hat er in dieser Saison keine Rolle gespielt. Dreimal Startelf für Jonas Wind. Aber wer weiß eben, wie der neue Trainer dann jetzt mit ihm umgeht. Bei Leverkusen ist Grimaldo wohl noch ein bisschen fraglich. Der hat irgendwie muskuläre Probleme bei der spanischen Nationalmannschaft. Das ist natürlich eigentlich auch... Ja, so gut wie der einzige Spieler in Leverkusen, der nicht ausfallen darf. Ja. Aber ich glaube, das können sie dann in Wolfsburg zur Not auch mal kompensieren. Für mich, wie gesagt, Leverkusen da haushoher Favorit und ich sehe da keine Überraschung.
Okay.
Aber wir werden Sonntag sehen, wer recht behält.
Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass es so kommt. Ich habe gesagt, ich sehe das Potenzial.
Leipzig gegen Bremen am Sonntag. Und das ist natürlich Ole Werner gegen seinen Ex-Club. Da ist die Rollenverteilung auch klar. RB ist klar favorisiert. Werder eigentlich ohne die ganz großen Chancen. Wobei es kommt so ein bisschen darauf an, wie sie die Anfangsphase überstehen. RB spielt da sehr überfallartig, schießen die meisten Tore in den ersten 15 Minuten von allen Teams. Also wenn Werder das übersteht, dann entwickelt sich so ein Spieler vielleicht auch in eine Richtung, wo du dann doch was mitnehmen kannst. Aber die Druckverteilung hier ist schon, also Bremen kann entspannt sein. Die stehen gut da. Leipzig will oben weiter bei der Musik mitmachen, deswegen 80-20.
Echt?
Mhm.
Ich habe 0-0 aufgeschrieben.
Also du hast, keiner hat Druck?
Keiner hat Druck. Nee, also bin ich ganz ehrlich. Also Werder hat schon mehr Punkte, als ich ihnen für die Hinrunde zugetraut hätte am Beginn der Saison. Und Leipzig, ja, also, dass die da irgendwie oben mitspielen wollen, ist ja klar. Aber das wird sich ja nicht ändern, selbst wenn es jetzt einen Ausrutscher gegen Werder geben würde. Also für mich hat da irgendwie gar kein... Also
ja, aber das ist so ein Spiel, das musst du gewinnen. Finde ich schon, wenn dann wirklich bittere Punkte, die du liegen lässt gegen so eine Mannschaft wie Werder.
Ja, weil du dann am Ende Dritter wirst und nicht Zweiter, oder? Also ist ja klar, natürlich kann das verstehen. So grundsätzlich sollte eine Bundesliga-Mannschaft immer jedes Spiel gewinnen wollen. Aber wenn ich so auf die Konstellation schaue, ist das für mich das Spiel, wo für beide am wenigsten Druck herrscht gerade.
Aber es ist natürlich trotzdem so, dass Leipzig der große Favorit ist und dass Lukeba wieder zurück in der Startelf stehen könnte, der super wichtig ist. Zuletzt gegen Hoffenheim waren sie nicht ganz so stabil, da hat er ihnen schon gefehlt. Bremen, man könnte meinen, Bremen kommt da irgendwie über einen Konter zum Erfolg, aber keiner verteidigt die Konter aktuell so gut wie Leipzig. Also insofern ist es schon sehr vorhersehbar, diese Partie. Unter normalen Umständen.
Ja, also ich habe auch einen klaren RB-Sieg. Für mich natürlich Diomande irgendwie die wichtigste Personalie, nicht nur, weil er der einzige Bundesligaspieler ist, der in den letzten drei Spielen immer getroffen hat, sondern weil das halt auch eben, wenn er über die rechte Seite kommt, mit der Werder-Schwäche in Anführungszeichen matcht. Da wird Friedl wieder als Außenverteidiger spielen, das hat auch Steffen ja mehr oder weniger angekündigt schon. Und das hat er, also es gab ja dieses eine Spiel gegen Union, wo das ganz gut funktioniert hat, gegen einen schnelleren Gegenspieler mit Berg, wo er dann halt von Koulibaly immer die Hilfe bekommen hat. Aber du hast halt bei Leipzig noch deutlich andere Offensivspieler dann in der Hinterhand als Union, was so die nachrückende Ebene angeht, hatte. Also zum Beispiel Uedraogo mal erwähnt. So zum Beispiel. Oder Romelu, der braucht ja eigentlich auch zwei Bewacher. Nusa auf der anderen Seite auch. Ich befürchte, das wird eine Aufgabe zu viel, eine zu große Aufgabe für die Werder-Defensive.
Da gucken wir jetzt noch auf das andere Sonntagsspiel. St. Pauli gegen Union. Da natürlich St. Pauli maximal unter Zugzwang. 7 Niederlagen in Folge. Sie sind das Heimteam. Union hat ja sowieso nie den Ball und guckt sich alles entspannt an. Deswegen da von 90-10 würde ich die Druckverteilung da schon machen. Also weil St. Pauli endlich mal wieder punkten muss.
Ja, bin ich bei dir. Sehe ich auch so. St. Pauli muss punkten. Siehst du das?
Ja, die Frage ist, ob sie diesem Druck standhalten können. Ne? Also eigentlich sind sie einfach auszuschalten. Sie machen statistisch ihre Tore eigentlich nur über rechts. Das heißt, du musst deren rechte Seite einfach zumachen und da passiert nichts.
Also das ist... Ich bin da auf einem anderen Dampfer. Also sie haben, vielleicht wollte St. Pauli den dritten Schritt vorm zweiten machen, ist so jetzt mein Gefühl. Am Anfang der Saison haben wir sie ja gefeiert, ich auch, ich feiere sie auch immer noch dafür, dass sie mutiger werden, dass die Spielanlage schlüssig wird, dass sie wiedererkehrende Muster haben, um von hinten nach vorn zu kommen und nicht nur lange Bälle spielen. Und vielleicht ist das aber einfach, ist der Fokus von der Balance, die sie letztes Jahr ausgezeichnet hat und von der defensiven Stabilität zu weit abgerückt. Und für mich ist Martijn Kaas, die Verpflichtung Martijn Kaas, da irgendwie auch so ein Punkt, so ein Faktor. Martijn Kaas ist ein super Kombinationsstürmer. Aber Martijn Kaas ist auch einer, der ganz, ganz viele Torschüsse braucht, bis er mal ein Tor macht. Und das war ehrlicherweise in der vergangenen Zweitligasaison auch so, auch wenn der da so gut gescored hat. Ich habe das nochmal nachgeguckt, er ist der Spieler in der zweiten Ligasaison, in der vergangenen Zweitligasaison gewesen, der die meisten Großchancen vergeben hat. Und er ist sogar immer noch, obwohl er nur 2 Spieltage, glaube ich, am Anfang der Saison für Magdeburg noch gemacht hat, bevor er zu St. Pauli gewechselt ist, ist er immer noch in der Top-10-Liste der Spieler, der meist vergebenen Großchancen in dieser Saison in der zweiten Liga.
Ja, überhaupt bei St. Pauli nur jeder 14. Torschuss ein Treffer, nur der HSV hat noch eine schlechtere Quote. Das Trinkwasser in Hamburg ist offenbar kein Zielwasser.
So, und sie wollen, glaube ich, Martijn Kaas in ihr Spiel einbinden, um halt so ein bisschen fluffiger, fluider zu werden im Spiel nach vorn. Aber das ist, glaube ich, schon einen Schritt zu weit gedacht in dieser Saison. So, und das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich habe, weil eigentlich machen sie ja immer noch ganz viele Sachen gut. Es sind halt dann immer so Aussetzermomente. Und das ist immer so ein, finde ich, so ein Indiz dafür, dass man mit den Gedanken gerade beim der Fokus gerade auf einer falschen Sache liegt.
St. Pauli gegen Union sind die beiden zweikampfschwächsten Teams der Liga. Es könnte also eine zerfahrene Partie werden. Aber wie gesagt, Union hat wirklich da so gut wie gar keinen Druck. Die stehen aktuell auch ganz gut da. Ist natürlich immer auch so ein bisschen die Falle nach einem Teilerfolg gegen den FC Bayern, den sie geholt haben, dass man da gedanklich vielleicht ein bisschen wegrückt vom eigentlichen Fokus, den man haben sollte in der Saison. Also es verleitet ja oft dazu, dann irgendwie nach den Sternen zu greifen und mehr zu wollen, als man kann.
Riecht das für dich nach einem 0-0?
Könnte tatsächlich 0-0 ausgehen. Wichtig wäre für St. Pauli aber tatsächlich endlich mal wieder zu punkten. Ich glaube, das durchbricht dann mal so eine Gefühlslage.
Deswegen halte ich das auch für nicht unrealistisch. Beide Mannschaften lassen sich nicht klassisch auskontern. So, langer Ball hinter die Kette. Es funktioniert gegen beide eigentlich nicht so gut. Bei St. Pauli ist es halt eher so dieses Schnittstellending, wo du dann nicht so ganz sortiert bist in der Abwehr, weil du halt vorher irgendwo wieder im Spielaufbau den Ball verloren hast. Deshalb, das kann schon sein, dass das ein zähes 0-0 wird.
Mainz gegen Hoffenheim am Freitagabend. Die Partie eröffnet den Spieltag. Ja, Hoffenheim kann über Nacht dann auf Platz 2 klettern in der Tabelle. Guck mal an. Kann aber natürlich, muss aber nicht und kann deswegen sehr, sehr entspannt aufzocken. Mainz dagegen noch ohne Heimsieg, da auch maximal unter Druck. Auch da würde ich sagen 90-10.
Für Mainz, ja. Das ist so, klar. Ja.
Also die haben bisher nur 5 Punkte. Das sind so wenig wie noch nie. Zuletzt auch späte Gegentore kassiert, die ihnen auch nochmal Punkte gekostet haben. Das kostet ja auch echt viel Moral. Also das hilft dir in so einer Situation dann auch nicht weiter. Das ist, glaube ich, fast besser, wenn du immer klar verlierst, als wenn du knapp die Punkte nicht holst.
Meinst du wirklich?
Ja, das tut schon dann weh, wenn du so nah dran bist.
Also meine persönliche Erfahrung, das ist lange her, aber ich finde, knappe Niederlagen kann man im Nachhinein immer, da kann man mehr draus ziehen, weil man, wenn du dann so an Spielverlauf denkst, oft so Augenhöhe hast und dann sind es halt wirklich so Nuancen.
Ja, knapp ist aber nicht unglücklich, ne? Und spät. Also ist ja, wenn du spät dann noch die Punkte verlierst, ist das nochmal was anderes, als wenn du...
Gegen die Eintracht war es doch am Ende, es ist ja eine halbe Chance von Doan, die du zulässt. Würdest du sagen, das ist dann eine verdiente Niederlage?
Ja, das war eigentlich ein typisches 0-0-Spiel.
Ja, genau. Es ist ein Unentschieden-Spiel. Und das fliegt dir halt wegen einer individuell besseren Aktion um die Ohren. Und ich finde,
Ja, aber moralisch ist es echt kacke.
Ja, aber ich finde, wenn du jedes Spiel 6-0 kriegst oder 0-6 kriegst, das ist auch einfach schlimmer.
Gut, davon rede ich auch nicht. Aber ne, auch mal irgendwie dann nur 0-2 oder irgendwie kannst du ja auch 1-0 verlieren, wenn es sich in der letzten Minute fällt, ist dann nicht so schlimm wie eben dieser späten Knockouts. Ja. Gute Nachricht bei den Mainzern, aber Amiri kann wohl spielen. Ja. Hatte ja die Länderspielreise zur Nationalmannschaft wegen Adduktoren abgesagt. Der ist in Mainz im Prinzip der MVP. Und die Hoffenheimer, die guckt man sich tatsächlich ja gerne an. Es wird das 500. Bundesligaspiel für Oliver Baumann. Schon mal Gratulation vorab. Die brauchen nicht viele Chancen. Haben zuletzt 4-mal gewonnen, immer 3 Tore gemacht. Also da wird wahrscheinlich in Mainz auch das eine oder andere Tor gelingen. Ich weiß nicht, ob dann Mainz so schlagkräftig ist, dagegen zu halten. Also ich gehe da von einem Hoffenheimer Auswärtssieg aus.
Ja, wenn du mal überlegst, wer so ähnliche Spiele, also der Hoffenheim und Mainz haben ja eine ganz, ganz ähnliche Spielanlage. So, und es ist schon auch so, dass Hoffenheim durchaus gegen Umschaltaktionen jetzt nicht total unanfällig ist. Ne? Also beide haben gegen Umschaltaktionen viele Gegentore bekommen.
Aber Mainz kommt nicht in die Umschaltsituation. Nur 2 Torschüsse nach Umschaltsituationen ist jetzt echt noch ein bisschen mau.
Ja, weil sie es nicht vernünftig ausgespielt haben in der Saison bis hierhin. Tendenziell, klar, Johnny Burkhardt ist an der Stelle Faktor, den man erwähnen muss, auf jeden Fall. Aber sie haben ja zumindest immer noch diese Muster drin, um in, sagen wir mal, die letzte Aktion zu kommen, die bisher nicht funktioniert. So. Da bin ich schon grundsätzlich bei dir. Also, das ist schon tendenziell eher ein Gegner, wo ich finde, dass Mainz mal so einen Befreiungsschlag schaffen kann, obwohl es jetzt nicht wahrscheinlich ist. Da bin ich auch bei dir. Aber zum Beispiel Augsburg versucht das ja mit einem ähnlichen Ansatz wie zum Beispiel Hoffenheim, und die haben sie 4-0 aus dem Stadion geschossen. Ja, Augsburg, ja, stimmt. So, aber dieses grundsätzliche Muster ist eigentlich schon was Mainz hohe Intensität, wahrscheinlich viel Raum hinter der letzten Kette, was da schon auch mal funktionieren kann.
Das sehen wir dann am Freitagabend, wenn Mainz und Hoffenheim den Spieltag eröffnen. Wir haben alle Spiele durch in der ersten Liga und gucken jetzt traditionell natürlich auch noch schnell auf die zweite Liga und gucken uns da die Tabelle mal genau an. Vor dem 13. Spieltag, Paderborn ist Tabellenführer, spielt Samstag gegen Hannover. Der zweite, der FC Schalke, spielt Samstag in Münster. Paderborn hat ja 29 Punkte, Schalke 27. Und dann sind es schon 4 Punkte auf Platz 3, also haben sich 2 schon so ein bisschen abgesetzt, auf Platz 3 dann Elversberg. Und dann haben wir bis Platz 8 noch die Teams Darmstadt, Hannover, Karlsruhe, Lautern und Hertha, so innerhalb von 2 Punkten. Also das ist jetzt so das Aufstiegsrennen, in Anführungszeichen, würde ich mal sagen. Wer kann denn von diesen Teams dahinter, also ab Darmstadt, für dich am ehesten oben dann noch um den Aufstieg mitspielen?
Naja, also Hannover muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Die, finde ich, haben so mit die beste Mannschaft. Und natürlich die Hertha, ne? Also, ich meine, das ist ein bisschen Selbstschutz, weil ich vor der Saison gesagt habe, die sind mein Aufstiegskandidat Nummer 1. Aber ich finde, die Entwicklung, die es da jetzt in den letzten Spielen gibt, die ist schon, finde ich, schon erstaunlich, so gemessen am Saisonstart. Und also die sind die zweitbeste Abwehr mit Paderborn, glaube ich, hinter Schalke mittlerweile. Obwohl man am Anfang der Saison dachte, okay, was ist denn das für ein Hühnerhaufen? So, und das liegt mit an Tjaak Ernst, der für mich der beste Torwart in der zweiten Liga bisher ist. No offense, liebe Schalker, Loris Karius macht den Job auch gut, aber ich finde, Tjaak Ernst rettet seine Mannschaft halt noch häufiger, weil er noch häufiger in den Mittelpunkt gestellt wird. Und das hat aber meiner Meinung nach auch mit Paul Seguin zu tun. Der wurde ja so von den Schalkern ein bisschen weggejagt. Ich finde, in den letzten 3 Spielen hat Hertha kein Gegentor bekommen. Das sind die Spiele, gegen Bochum hat er zum ersten Mal gespielt, da haben sie noch verloren. Aber so diese Stabilität und Balance, die Hertha jetzt zuletzt ausgezeichnet hat, liegt mit an Paul Seguin, weil der halt einfach so ein Metronomspieler ist, weißt du? Also der ist super darin, so den Rhythmus des Spiels zu bestimmen und damit der Hertha wieder die Macht über das Spiel zurückzugeben, also die Spielführung quasi, ne? Und das war am Anfang der Saison schwierig, und ich glaube, das ist für Stefan Leitls Fußballidee total wichtig. Mhm. Deswegen habe ich die Hertha voll auf dem Zettel.
Metronom und Barometer, das ist in unserer Mystery-Box, ne? Da sieht man mal, wo wir herkommen.
Ja.
Hertha spielt gegen Braunschweig, und das wird natürlich wieder das Spiel für Fabian Rehse, denn der trifft gegen kein anderes Team so häufig wie gegen Braunschweig. Fabian Rehse, sind wir uns auch einig, ist natürlich auch kein Zweitligaspieler, der muss in die Bundesliga und hat jetzt in dieser Saison die Chance, die Hertha eben genau dahin zu führen. Eine andere Geschichte noch off-topic in der zweiten Liga, die ich noch erwähnen will, beim 1. FC Nürnberg, kehrt Marek Mintal zurück. Also Nürnberg, glaube ich, kein Aufstiegskandidat, stand jetzt aktuell. Die sind froh, dass sie erstmal sich unten rausarbeiten. Aber ab Januar kommt dann das Phantom Marek Mintal als Stürmertrainer zum Club. Müssten sie nicht machen, wenn sie einen ehemaligen Weltklasse-Stürmer als Cheftrainer hätten. Aber so, ja, wird's angekommen? Aber so bauen sie sich da doch offenbar wieder ein bisschen mehr Torgefahr zusammen. Wollte ich nur nochmal erwähnt haben, weil ja vielleicht nicht jeder die Zweitliga-News jeden Tag liest.
Das ist auf jeden Fall ein geiles Duo, finde ich.
Klose und Mintal. Mhm. Nochmal einen Spielerpass besorgen, sondern beide nochmal
auflaufen. Habe ich gerade auch überlegt, ob das nicht vielleicht sogar ein Weg zur Lösung der FCN-Probleme wäre.
Wir sind durch, Jens. Mhm. Freuen uns auf das Wochenende in der ersten und zweiten Liga. Alle Spiele gibt es live und in voller Länge zum Hören bei uns in der App. Und wir hören und sehen uns am Sonntag wieder.
Jawohl, Tobi.
Und dann gucken wir mal, was
dann. Dann hau ich dir deine ganze Druckprognose um die Ohren.
Dann gucken wir mal, was in der Mystery Box drin ist.
Ja. Erwartet nicht zu viel.
Euch ein schönes Fußballwochenende. Bis Sonntag.
Macht's gut.